Liebes Publikum, herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zu Kabarett im Tippi am Kanzleramt, dem Berliner Kultmusical nach dem Buch von Joe Masteroff mit der Musik von John Kander und den Gesangstexten von Fred Ebb. Das Musical basiert auf dem Theaterstück »Ich bin eine Kamera« von John van Druten und »Berlin-Erzählungen« von Christopher Isherwood. Die Uraufführung fand 1966 im Broadhurst Theater in New York City statt. Die Berliner Inszenierung von Vincent Peterson prämierte 2004 in der Bar Jeder Vernunft und dauert circa 3 Stunden einschließlich einer Pause. Regie und Choreografie Vincent Peterson. Kostümbild Fiona Bennett und Nicole von Grävenitz. Bühnenbild Momme Röhrbein. Die Besetzung wechselt pro Vorstellung und wird am Abend über den Programmzettel veröffentlicht. Ich informiere Sie bei der Beschreibung der Figuren und Kostüme, wer am jeweiligen Termin für Sie spielt. Musikalisch begleitet wird der Abend von einer Band, bestehend aus 5 Mitgliedern. Sie spielen Instrumente wie einen Flügel, Akkordeon, Schlagzeug, Posaune, Tuba, Glockenspiel, Mandoline und eine singende Säge. Diese wird mit einem Geigenbogen gespielt. Zum Veranstaltungsort. Das Tippi am Kanzleramt ist die größte stationäre Zeltbühne Europas und wurde 2002 eröffnet. Es bietet ein buntes Show- und Unterhaltungsprogramm von Kabarett und Varieté bis hin zu Artistik, Comedy oder Magie. Ich beschreibe Ihnen das Tippi zunächst von außen. Zum Tippi gehört eine Sonnenterrasse, ein Eingangsbereich mit einem Foyer, 2 doppelstöckige Loungebereiche rechts und links des Eingangs sowie das große Showzelt im Zentrum. Der Eingangsbereich und die Lounges sind durch Pagodenzelte überdacht, deren Spitzen geschwungen Richtung Himmel ragen. Von außen sind sie mit Holz verkleidet. Das Showzelt ist oval geformt und wird von 4 hohen Zeltmasten getragen. Zwischen den 4 Spitzen des Showzeltes prangt in großen Leuchtbuchstaben der Name Tippi. Entlang der Seile, die das Zelt auf Spannung halten, winden sich Lichterketten. Alle Zeltdächer zieren dezente Längsstreifen in weiß und hellgrau, was dem Tippi einen edlen Look verleiht. Vor dem Eingangsbereich können Gäste auf der großen Sonnenterrasse Platz nehmen und auf das Bundeskanzleramt blicken. Wenn man das Tippi betritt, gelangt man zunächst ins Foyer. Boden und Wände sind mit rotem Samtstoff verkleidet. Die Decke ist mit einem blauen Stoff abgehangen, der baldachinförmig in der Mitte zusammenläuft. Im Zentrum hängt ein Mobile mit 6 großen Blumen, deren weiße und braune Blütenblätter aus Federn gefertigt sind. Darunter ist eine kreisrunde Sitzgruppe aus hellem, beigem Leder. Auf der rechten Seite des Foyers führt ein langer Gang mit Samtwänden in das Showzelt. Dort ist rechts neben dem Eingang eine Bar. Links die Bühne. Das Publikum sitzt an elegant gedeckten Tischen mit weißen Tischdecken und roten Samtstühlen. Der Innenraum bietet Platz für bis zu 500 Gäste. Das Zelt hat an den höchsten Stellen, also den 4 Spitzen, eine Deckenhöhe von ca. 8 Metern. In der Mitte des Saals hängt eine Lichttraverse, an der Scheinwerfer und eine Diskokugel angebracht sind. An den 4 Seiten der Traverse verlaufen viele einzelne Lichterketten und formen ebenfalls einen Baldachin, der an einen Sternenhimmel erinnert. In der Mitte glitzert als Herzstück ein riesiger Kristallkronleuchter. Zur Handlung. Auf der Suche nach spannendem Stoff für einen Roman kommt der amerikanische Autor Clifford Bradshaw im Jahr 1929 nach Berlin. Er mietet sich in der Pension von Fräulein Schneider ein und verbringt den Silvesterabend im KitKat-Club, wozu ihn Ernst Ludwig eine Reisebekanntschaft eingeladen hat. Der KitKat-Club ist einer der vielen Amüsement-Tempel in Berlin der 20er Jahre. Ein Ort für Sehnsüchte aller Art, wo man die Utopie der erotischen und politischen Freiheit für einen Augenblick leben kann. Ein zwielichtiger Conferencier stellt dort die Attraktion des Abends vor. Fräulein Sally Bowles, eine englische Nachtclubsängerin. In der freizügigen, lockeren Atmosphäre des Clubs lernen sich Cliff und Sally schnell kennen. Neben Sally sind noch 4 weitere Girls dort angestellt und füllen den KitKat-Club mit Leben. In Fräulein Schneiders Pension wohnt auch der freundliche Obsthändler Herr Schulz, der seine Vermieterin mit exotischem Obst verwöhnt. Eben als sich ihre zarte Liebesgeschichte zu entfalten beginnt, schlägt dem jüdischen Herrn Schulz zum ersten Mal der Hass der aufkommenden Nazi-Bewegung entgegen. Unter der wachsenden Bedrohung gilt es nun, sich zu positionieren. Manche schließen sich der Bewegung an, andere verdrängen die Veränderungen im Land. Man ist auf Durchreise, auf der Flucht, in steter Angst. Und so packt am Ende jeder seinen Koffer. Kurz vor der Machtübertragung an die Nazis verlässt Cliff Berlin. Wohin die Reise am Ende wirklich gehen soll, weiß zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Zum Bühnenbild. Der Grundaufbau der Bühne besteht aus einem ca. 1 Meter hohen Bühnenpodest, das mit schwarzer, glitzernder Tapete verkleidet ist. Zur Bühne gehören eine Vorder- und eine Hinterbühne sowie eine kleine Seitenbühne für Umzüge und Requisiten. Die Vorder- und Hinterbühne werden durch einen Portalrahmen getrennt. Auf diesem sind 2 versetzte Reihen mit dutzenden strahlenden Glühbirnen angebracht. Oben, mittig des Portalrahmens, wölbt sich ein kreisrunder Vorsprung Richtung Publikum, wie bei einem Hotel- oder Club-Eingang. An dem messingfarbenen Vorsprung prangt in großen Leuchtbuchstaben der Name KitKat Club. Die Schriftart ist inspiriert vom Art-Deco-Stil der 20er und 30er Jahre. Das Portal kann durch einen silbernen Lametta-Vorhang verschlossen werden. Während des Stücks finden viele Ortswechsel und Umbauten statt. Die jeweiligen Orte werden durch detailreiche Kulissenwände und Requisiten zum Leben erweckt. Die Kulissen gleiten über Vorhangschienen ins Bild, sodass die Umbauten schnell vonstatten gehen und geradezu magisch wirken. Die wichtigsten Orte beschreibe ich jetzt im Detail. Der Zug. Clifford Bradshaw reist mit dem Zug nach Berlin. Hierfür wurde eine ca. 2 Meter hohe schwarze Dampflokomotive aus Holz gebaut. An der Lok vorne leuchten 3 Scheinwerfer. Im hinteren Bereich des Zuges brennen Abteillichter. Die vielen Nieten und Schrauben, die die Zugteile zusammenhalten, schimmern silbern im Dunkeln. Das Besondere an dem Zug ist, dass er rund ist und von TechnikerInnen kreisförmig über die Bühne gedreht wird. Die Dampflok am Kopf des Zuges ist hoch. Und die Waggons werden dann zunehmend niedriger. Dadurch ergibt sich optisch eine perspektivische Verkürzung. So entsteht der Effekt eines sich nähernden und entfernenden Zuges. Das Zugabteil. Einige Szenen spielen in einem Zugabteil. Das besteht aus 2 Kulissenwänden. Der Zwischenraum stellt den Gang dar. Alles ist in hellem Beige gehalten und mit dunkelbraunen Leisten und Details versehen. Im Abteil stehen 2 schwarze Sitzbänke gegenüber. Über den Köpfen sind Gepäckablagen angebracht. Fräulein Schneiders Pension. Fräulein Schneiders Pension ist ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Stück. Zu ihr gehört ein Flur mit 3 Türen, die in die Zimmer von Fräulein Kost, Fräulein Schneider und Herrn Schulz führen. Die Wände sind sandfarben gestrichen. Auf der oberen Hälfte ziert eine gemusterte Tapete mit Ornamenten die Wand. Die untere Hälfte ist mit dunkelbraunem Stuck versehen. Auch die Türen sind schmuckvoll und im Stil einer Altbauwohnung gehalten. Cliffs Zimmer. In die Pension zieht später auch Cliff ein. Sein Zimmer schmückt eine Tapete mit floralem Blattmuster. In der Mitte des Zimmers befindet sich ein großer Erker, der sich nach außen wölbt Richtung Hinterbühne. Der Ausblick zeigt den U-Bahnhof Neulendorfplatz in der Abenddämmerung. Die vielen Häuser der Skyline sind sehr detailreich aus Pappe und Holz gebaut. Einige der Fenster sind mit Pergamentpapier verkleidet, sodass Licht von hinten durchscheinen kann. Das Mobiliar in Cliffs Zimmer ist spärlich. Ein schmales Bett mit schwarzem Stahlrahmen, ein Beistelltisch sowie ein Holztisch mit 2 Stühlen. Herr Schulz Obstladen. In das Geschäft von Herrn Schulz führt eine große Schwingtür mit Fenster. Die ist aus Pergamentpapier gefertigt und kann später splitterfrei kaputt gehen. Die Kulissenwände zeigen gemaltes Obst und Gemüse sowie den Namen Obst Schulz. Der KitKat Club zeigt sich in immer wechselnder Erscheinung, je nachdem, welche Lieder performt werden. Immer leuchten die Buchstaben auf dem Clubeingang. Figuren und Kostüme. Das Ensemble des Kabarets spielt jeden Abend in einer anderen Besetzung für sie. Aus diesem Grund verändern sich einige Kleidungsstücke und Details, je nach SpielerInnen. Sally Bowles ist die Hauptattraktion des KitKat-Clubs. Sally trägt ihre Haare in einem kurzen, auberginefarbenen Pagenschnitt. Über den Abend verteilt trägt sie viele extravagante Kostüme, die je nach Song wechseln. Zu Beginn trägt sie eine weiße Schuluniform, bestehend aus einem Jackett und Faltenrock. Darunter verbirgt sich ein dunkelgrüner Burlesque-Zweiteiler. Er besteht aus einem paillettenbesetzten Dessous und schwarzen Strapsen. Dazu trägt Sally einen grünen Kopfschmuck mit Pfauenfedern. Später im Stück trägt sie ein bodenlanges violettes Satinkleid oder ein violettes Seidennachthemd. Ihr liebstes Kleidungsstück ist ihr weißer Pelzmantel. Clifford Bradshaw, der amerikanische Autor, trägt sein braunes Haar kurz geschnitten und ist glatt rasiert. Die meiste Zeit trägt er einen rötlich-braunen Anzug mit Hosenträgern und einem weißen Hemd. Manchmal auch einen karierten Strickpolunder oder eine braune Krawatte. Fräulein Schneider besitzt die Pension am Neulendorfplatz. Die meiste Zeit trägt sie ein dezentes Kleid mit einer Schürze. Bei der Verlobungsfeier legt sie sich eine bestickte weiße Stola um die Schultern. Herr Schulz, der jüdische Obsthändler, hat kurzes graues Haar und ist glatt rasiert. Er trägt die meiste Zeit einen bräunlichen Anzug und dazu ein blau-weiß gestreiftes Hemd und eine rostrote Krawatte mit Hosenträgern im selben Farbton. Bei der Arbeit im Obstladen trägt er außerdem eine blaue Schürze. Fräulein Kost wohnt auch in der Pension. Sie hat einen wuscheligen Lockenkopf und trägt die meiste Zeit ein aprikotfarbenes Negligé mit einem hellen Morgenmantel. Später trägt sie ein Cocktailkleid mit dazu passendem Kopfschmuck und Federfächer in verschiedenen Orangetönen. Die Matrosen, die ihr hin und wieder einen Besuch abstatten, tragen weiße Matrosenkleidung mit dunkelblauen Seemannskappen. Der Conferencier ist Herz und Seele des KitKat-Clubs. In der Audiodeskription nennen wir ihn MC. Das steht für Master of Ceremonies, zu Deutsch Zeremonienmeister. Er führt das Publikum durch den Abend. Der MC hat eine androgyne Erscheinung und tritt mit starkem, harlekinmäßigen Make-up auf. Zu Beginn trägt er einen schwarzen, bodenlangen Mantel, der mit etlichen perlmutterschimmernden Plättchen verziert ist. Dazu hat er eine Art Zylinder auf, der ebenfalls mit Perlmutterplättchen dekoriert ist. Darunter trägt der MC eine schwarze Buntfaltenhose mit Hosenträgern über dem nackten Oberkörper. Auch er passt seine Kostüme den Songs an, die im Club performt werden. Die vier Showgirls Mausi, Lulu, Helga und Frenchie beleben die Bühne des KitKat-Clubs mit ihren aufwendigen Tanz- und Shownummern. Mausi trägt ihr Haar in einer hellblonden Hochsteckfrisur mit Wasserwelle. Lulu hat kurzes braunes Haar, Helga einen roten Lockenkopf und Frenchie schulterlange braune Locken. Frenchie heißt eigentlich Victor und wird von einem Mann gespielt. Die meiste Zeit tragen die Girls variierende Reizwäsche, bestehend aus Dessous, Höschen und Netzstrümpfen oder auch mal ein Cocktailkleid. Dazu wechselnde Accessoires wie Kopfschmuck, schwarze Masken wie bei einem Maskenball und Hemdkriegen mit Manschetten. Max ist Inhaber des KitKat-Clubs und trägt seine graumelierten Haare zurückgekämmt. Er hat ein gestreiftes Hemd mit Anzughose an. Zu den Stammgästen gehören Bobby, ein junger Mann mit weißem Tanktop und marineblauer Hose, und Ernst Ludwig. Ernst trägt einen hellbraunen Anzug mit Hut und einen langen, kamelhaarfarbenen Mantel. Das Ensemble tritt auch in diversen kleinen Nebenrollen auf. Das war die Einführung zu Cabaret. Die Audiodeskription wurde im Rahmen des Projekts Berliner Spielplan Audiodeskription Bildungsinitiative der Kulturinitiative Förderband G GmbH realisiert. Die Autorinnen der Audiodeskription sind Anne Inken-Bickert und Johanna Krinz. Die Redaktion ist von Charlotte Miggel. Sprecherin der Einführung und Live Anne Inken-Bickert. Tonaufnahme Conny Lewandowski, Theaterhaus Berlin.